Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ja, wir bleiben noch einen Moment beim Thema Schule. Wir haben nochmal recherchiert, die 500 Millionen Euro, die am vergangenen Donnerstag im Kanzleramt sozusagen für die Schule nochmal locker gemacht werden sollen, werden auf den Digitalpakt draufgepackt, aha, der ja schon tatsächlich seit einiger Zeit im Gespräch ist. Und das zeigt uns, an Geld mangelt es eigentlich in dieser ganzen Frage nicht, Herr Greffrath.
Aber man sieht auch daran, an dem ganzen Komplex sieht man, dass es eben wesentlich leichter ist, Geld zu mobilisieren für Beton, für Kacheln, für Chips, für Bits, für Computer, als dass man gesellschaftliche Potenziale mobilisieren kann. Und da möchte ich jetzt nochmal auf Baerbock zurückkommen. Die hat ja nicht nur das vorgeschlagen, sondern die hat sehr früh im Februar, und dann gab es auch noch ein paar hundert oder ein paar tausend Pädagogen, die da eine Petition an den Bundestag versucht haben, im März, glaube ich, zu sagen, man muss zum Beispiel die Lehramtsstudenten mobilisieren, um kleine Gruppen zu bilden.
Sprich, die Lehramtsstudenten in die Schulen schon mal holen.
In die Schulen. Also ich meine, ich mache immer gern so kleine Computer-Utopien, also Taschenrechner-Utopien. Der Bundespolitik ist dieser Kinderbonus eingefallen, sozusagen 300 Euro Schmerzensgeld pro Kind für die überlasteten Eltern. Das sind 4,3 Milliarden, wenn man es zusammenrechnet. Damit hätte man 240.000 Lehramtsstudenten, so viel haben wir, für ein Jahr mit 1.500 Euro im Monat bezahlt in die Schulen schicken können. Und also das ist jetzt absurd, weil wir werden nicht alle 240.000 gehen. Aber man hätte die ein Jahr lang in die Schulen schicken können. Vielleicht hätten sogar 80.000 gemerkt, das ist überhaupt nicht der Beruf für mich. Das wäre auch ein Segen für die Menschheit gewesen. Aber man hätte so eine Mobilisierung hingekriegt. Jetzt sagt man, das ist unrealistisch. Da muss man in der Geschichte mal zurückgehen und sagen, im New Deal in Amerika, was ja immer unser großes Beispiel ist, da ist es gelungen, innerhalb von einem Vierteljahr 250.000 Menschen zu mobilisieren, damals für ökologische Arbeiten.
Da sieht man ja, dass in der Not vieles möglich ist und neue Ideen tatsächlich umgesetzt werden können.
Wir sind ja wie so ein Porsche sozusagen so gut durchorganisiert und durchkonstruiert, dass es dann sehr schwer fällt, die Sache umzudrehen. Und mir ist in dem Zusammenhang was Schönes nochmal in die Hände gefallen, nämlich ein Aufsatz von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1992, den ich allen zuhörenden Lehrern und auch anderen nur so empfehlen kann. Der heißt Plädoyer für den Hauslehrer, wo der mal diese Utopie durchspielt und sagt, wir brauchen eigentlich, zumindest sagen wir mal für die ersten 4, 5 Jahre, eigentlich kein Schulgebäude. Wir bilden kleine Gruppen, eine Lehrerin, malt das so richtig wunderschön aus, wie Fräulein Zimmerle sich morgens gähnend in ihren Volvo setzt und 2 oder 3 Schüler abholt. Dann treffen sie sich in der Wohnung. Dann, da sie alle schon lesen und schreiben können, dann redigieren sie erstmal die Bildzeitung, die Grammatikfehler raus, machen Frühstück, gehen
lesen
zu 5.
Und schreiben haben sie mit den Eltern gelernt?
Ja, da schreibt ihr den schönen Satz. Das ist eigentlich sind 2 Eigenschaften oder 2 Fähigkeiten, die jeder zwischen 7 und 70 in ein paar Wochen lernt, es sei denn, er geht zur Schule. Da dauert es je nachdem ein paar Jahre. Also das Ganze ist eine wunderbare anarchistische, aber sehr realistische Utopie, weil er jeden Einwand, den Sie jetzt auch gleich machen könnten, oder den ich damals gemacht habe, den widerlegt er eigentlich. Und diese Art von nomadischem Lernen, das wäre natürlich für so eine, jetzt unter solchen Gesichtspunkten, solchen mit EU-Gesichtspunkten, genial gewesen. Und das geht.
Einwand wäre natürlich, lernen die Kinder dann wirklich was? Und wie wird das geprüft? Dann würde man sozusagen die mit dem Hauslehrer zu 7 in ihrer Kleinstklasse übers Jahr gepaukt haben, am Ende des Jahres in zentralen Prüfungen mal abfragen?
Naja, ich meine, der Lernstoff für, sagen wir mal, 1., 2., 3., 4. Klasse, da muss man wissen, wie man es rüberbringt, aber das ist ja nichts, was ein normal akademisch ausgebildeter Mensch oder ein Elternteil eigentlich nicht kann. Also das ist natürlich jetzt eine Utopie, aber ich habe es selbst erlebt, zum Beispiel in Potsdam in der Montessori-Schule, da gingen die immer eine Woche im Monat in bestimmten Klassenstufen aufs Feld, gingen gar nicht in die Schule. Dann wurde das Feld versiegelt wegen Gift im Boden. Und dann haben sie gesagt, nee, wir gehen nicht zurück in die Schule. Und da haben sie diese Art von nomadischem Unterricht, also sind in ein Schloss gegangen und haben dann Geschichte gemacht, sind in irgendeine Fabrik gegangen, wo man mit 6 Kindern eher reingelassen wird als mit 30, und haben sich das dann angeguckt und daran Mathematik gelernt und. Also das geht. Ich glaube, es gibt ja auch genug Beispiele dafür an Schulen, dass es geht. Und in einer solchen Ausnahmesituation, es gibt ja immer den schönen Spruch, keine Krise vergeuden, sondern gerade in den Krisen das, was man, mein Gott, das sind alles Erkenntnisse aus der Reformpädagogik, aus den 20er Jahren, aus den 70er Jahren, aus sonst was. Aber offensichtlich gibt es diese starke pädagogische Bewegung aus der Lehrerschaft im Augenblick, ich spüre sie jedenfalls nicht.
Aus der Lehrerschaft heraus wahrscheinlich.
Die reformpädagogischen, ja, von wo sollen sie kommen?
Nicht, ja. Ja, scheinen da nicht so wirklich aufzublitzen. Was hat sich die Bundesregierung ausgedacht? Ein Laptop für jeden Lehrer. Da hat die Annalena Baerbock auch gesagt, das sei ja bisher nur eine Absichtserklärung. Und dann ist ja auch die Frage, wenn man jetzt nochmal bei den digitalen Ausrüstungsgegenständen sozusagen bleibt, wie werden die gewartet? Vielleicht sollte man da auch nochmal ansetzen, dass man sagt, jede Schule braucht ein ordentliches IT-Zentrum, wo Lehrer und auch Schüler unterstützt werden.
Das kann mit Sicherheit, natürlich braucht jede Schule in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert ein IT-Zentrum. Aber die große pädagogische Diskussion, wann soll das anfangen mit dem digitalen Lernen und wie ist es eigentlich mit Lernen als Begegnung? Ich meine, die Pädagogikbücher sind voll mit dem Bekenntnis zu Schule ist Beziehungssache, Lernen ist Beziehungssache. Ein Lehrer ist ja nicht so ein Faktenvermittlungsautomat, der zufälligerweise gerade lebt, sondern er ist ein Vorbild, er ist jemand, der was zeigt, der im Grunde seinen Charakter auch einbringt, seine Fähigkeiten, seine Emotionen.
Mhm. Im Guten wie im Schlechten.
Und jetzt, man kann sich daran aber jetzt wird auf einmal nur über Laptops geredet und über Tablets.
Das
versteht sich doch eigentlich von selbst.
Ja.
Da haben wir 10 Jahre vergeigt und jetzt auf einmal die Panik.
Ist es nicht sogar so gewesen, doch, dass es mal eine Petition im Mai gab von Lehrern, Schuldirektoren, Pädagogikprofessoren mit ähnlicher Stoßrichtung?
Ja, so? das meine ich. Die gab es im März, glaube ich, sogar schon. Es war eine Petition, ich habe die, glaube ich, noch unterschrieben. Da waren 1000 Pädagogikprofessoren, Lehrer und so, die dafür plädiert haben, im Grunde Kleingruppen zu bilden und für die schlimme Zeit die Schulgebäude mal aufzulösen. Aber offenbar können wir, wenn wir Schule denken, nur denken, Klasse, Gang, Schulhof.
Da muss sich was ändern, sagen Sie. Absolut.
Mal sehen.
Matthias Greffrath, Journalist, Schriftsteller, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur.